ARD.
Wir wollen ja, wenn es ums Wetter geht, nicht von Rekorden sprechen, denn bei Extremwetter gibt's keine Gewinner, nur Verlierer. Aber es war schon schwer hier in den USA in den vergangenen Wochen, sich dagegen zu wehren. Höchsttemperaturen sind hier immer wieder überboten worden, in der Luft und im Wasser. Und es war eben einfach nicht nur sehr heiß, es war und ist sehr lange sehr heiß. Und wenn es gerade mal nicht sehr heiß war, dann war es sehr nass und sehr stürmisch. Also an diesem Sommer hier in den USA fühlt sich nichts normal an. Und darüber sprechen wir.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
Extreme heat kills more people than floods, hurricanes and tornadoes combined.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Heute mal Kontinent überspannend, umspannend mit Katharina Wilhelm, zugeschaltet aus Los Angeles. Hallo.
Hallo.
Und mit Claudia Sarre hier direkt nebenan im Studio.
Hallo.
Und in der Technik Simon Jansen.
Hallo.
Wir stimmen uns mal auf das heutige Thema ein mit dem, was unser Präsident Joe Biden in dieser Woche gesagt hat.
You know, we've seen historic floods, more intense droughts, wildfires. Spreading smoky haze, which I could sense today, thousands of miles. Record temperatures affecting more than 100 million Americans this summer. Over 110 degrees in Phoenix for 31 straight days.
Also Joe Biden hat aufgelistet, was uns diesem Sommer hier widerfahren ist. Es war sehr, sehr heiß. Es gab Überflutungen. Er hat daran erinnert, dass in Arizona, speziell in Phoenix, es sehr lange besonders heiß war, 31 Tage lang über 43 Grad. Ich muss ehrlich sagen, aber trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe eben gerade gesucht in der Washington Post nach Informationen zum aktuellen Stand der Hitze. Und tatsächlich ist dieses Thema schon sehr weit nach hinten gewandert. Man musste also wirklich graben bis zur aktuellen Grafik. Aber weiterhin 67 Millionen Menschen hier in den USA stehen unter Hitzealarm. Also gefährliche Hitze weiterhin in Arizona, von Texas bis Florida immer noch so um die 40 Grad. Haben wir uns etwa an die Hitze schon gewöhnt, Claudia?
Also hier in Washington hat man gelernt, damit zu leben, ich zumindest. Das heißt, ich halte mich tagsüber nur in klimatisierten Räumen auf, wenn möglich, vermeide lange Spaziergänge, vermeide auch in der Sonne den Berg hochzuradeln, weil danach ist man einfach klitschnass. Also kurzum, ja, nach 3,5 Jahren habe ich mich hier an die Hitze gewöhnt. Das heißt nicht, dass ich sie schön finde. Ich war aber auch schon in anderen Landesteilen, zum Beispiel mal in Phoenix, und da habe ich die brutale, ja auch trockenere Hitze kennengelernt, so 43 Grad. Da merkt man schon, dass man eigentlich nicht länger als 10 Minuten über den Asphalt laufen kann, weil dann wird's wirklich kritisch. Da fühlt man sich wie auf einem Grill. Die Hitze kommt von unten, die Hitze kommt von oben und man muss einfach nur weg.
Katharina, hast du schon mal so eine extreme Hitze erlebt?
Ja, tatsächlich. Vor kurzem war ich im Death Valley, ein Ort, der seinen Namen auch echt verdient. Bin da auch tatsächlich wegen dieses Themas hingefahren, weil im Netz kursieren halt gerade viele Fotos von Hitzetouristen, also Leute, die da extra hinfahren, sich vor so ein großes Thermometer stellen. Da sind es nämlich gerade über 50 Grad, was jetzt nicht super ungewöhnlich ist. Da ist es halt eben oft heiß, es ist einer der heißesten Punkte der Erde. Aber ja, habe ich mich freiwillig hinbegeben und es waren zu Höchsttemperaturen für mich 52 Grad. Und das war echt ein Erlebnis. Anders kann man es nicht sagen, ja.
Erzähl mal, was macht das mit dir? Also wie fühlt sich das an auf der Haut und beim Einatmen und auf dem Kopf?
Also es ist wirklich, es haut dich ziemlich um. Also du steigst aus einem klimatisierten Auto aus und denkst erstmal, ach, okay. Aber es ist halt eigentlich, als würdest du halt unter einem Föhn stehen. Und man merkt auch relativ schnell, dass es echt auf alles geht. Also der Körper wird sofort irgendwie rot. Das Blut pumpt so quasi an die Haut, weil die versucht, sich abzukühlen so. Und man wird auch wirklich ein bisschen doof. Also anders kann ich es nicht. Also es ist wirklich so, versuchst dann auch kluge Fragen zu stellen und mit den Leuten zu reden und Interviews zu machen. Ich bin ja auch wegen der Arbeit hingefahren. Aber du merkst so, boah, das geht dir richtig aufs Hirn. Und es gibt dafür auch wissenschaftliche Begründungen, weil die eben sagen, ja, tatsächlich wird das ganze Blut aus den Organen auch tatsächlich rausgeholt, an die Haut gegeben, weil der Körper irgendwie versucht, mit dieser Hitze klarzukommen. Und dann merkst du, das ist für die Organe schlecht, fürs Herz schlecht, auch fürs Gehirn schlecht tatsächlich. Es war auch echt schwer zu arbeiten, weil wir natürlich auch Fotos und Videos machen wollten und nach 2 Minuten sind uns die Handys quasi weggestorben, weil die auch nicht mit dieser Hitze klarkommen. Und wir haben dann immer Kühlpacks genommen tatsächlich und die an die Handys gehalten, um irgendwie arbeiten zu können.
Aber man geht doch durchaus auch in eine Sauna und bleibt da drin 15 bis 20 Minuten. Und dort herrschen ja oftmals Temperaturen von 80 und 90 Grad. Kann man das damit irgendwie vergleichen?
Ganz bestimmt. Ich glaube halt, der Unterschied ist natürlich, dass du in der Sauna setzt du dich ja hin und machst nicht noch viel. Und dort ist natürlich die andere Geschichte, dass man sich ja ganz normal bewegt. Du läufst halt kurze Strecken oder auch längere Strecken. Und da merkt man schon, das geht einem total auf die Pumpe. Das ist wirklich sehr viel anstrengender. Was die Leute vor Ort sagen, ist, du sollst dich wirklich nicht lange draußen aufhalten. Auch vielleicht 10, 20 Minuten maximal und dann am besten wieder irgendwohin, wo es kühl ist. Die Parkrangerin, die wir da getroffen haben, mit der wir Interviews gemacht haben, die hat zum Beispiel erzählt, die haben Vorgaben, wenn die mit uns jetzt rausgeht und uns irgendwas zeigt oder erklärt oder arbeiten muss, dann darf die das 10 Minuten machen und danach muss sie wieder reingehen und hat für 50 Minuten Pause. Das ist vorgeschrieben, weil die sagen, sonst wird es gefährlich. Und nach diesem Erlebnis, ehrlich gesagt, ich kann es total nachvollziehen. Es war wirklich wahnsinnig anstrengend. Es ist auch gefährlich. Also es sind ja in diesem Jahr allein schon 2 Menschen gestorben an der Hitze im Death Valley. Und das passiert da leider immer mal wieder.
An dieser Stelle könnte ich noch mal unseren Präsidenten einspielen.
You know, extreme heat is America's number one weather-related killer. Extreme heat kills more people than floods, hurricanes and tornadoes combined.
Also Joe Biden sagt, dass extreme Hitze die wichtigste Todesursache, wenn es um wetterbedingte Todesfälle geht, ist und dass Hitze mehr Menschen tötet als Stürme und Überschwemmungen insgesamt zusammengenommen. Wir machen jetzt mal einen Schlenker, Stichwort Überschwemmungen. Claudia, du warst in der Gegend unterwegs, wo wir ein ganz anderes Element von Klimaveränderung oder möglicherweise, fangen wir mal mit schlechtem Wetter an. Du hast sehr schlechtes Wetter erlebt.
Ja, und zwar kam ich erst danach, nach den massiven Regenfällen, die ja ungefähr 48 Stunden angehalten haben. Und zwar war das im nördlichen Bundesstaat Vermont. Der wurde besonders von diesen Regenfällen getroffen diesen Sommer. Und ich kam allerdings erst danach und sah die verheerenden Auswirkungen. Das heißt, es gab dort massive Überschwemmungen, Überflutungen, wie wir sie ja auch schon in Deutschland hatten. Und als ich da durchfuhr, durch die Hauptstadt von Vermont, das ist Montpelier, da habe ich wirklich festgestellt, diese Stadt ist untergegangen. Es ist unglaublich. Also die Straßen waren entweder gesperrt oder sie waren von einer dicken Matschschicht überzogen. Auf den Gehwegen waren riesige Berge mit Wohnungseinrichtungsgegenständen, Schutt, Unrat. Also die hatten da alle richtig ausgekehrt. Und zwar waren da nicht nur die Keller überschwemmt, sondern eben das Erdgeschoss. Und gerade in der Innenstadt von Montpelier an der Main Street sind natürlich die ganzen kleinen netten Boutiquen, Restaurants, Coffeeshops, das ist ein Buchladen, ein Sportladen und die haben alle nicht damit gerechnet. Auch da kann ich wieder nur eigentlich vergleichen mit der Situation im Ahrtal in Deutschland, dass da plötzlich von einem Moment zum anderen diese Wassermassen kamen aus dem Winooski River, heißt der Fluss dort. Da gab es so viel Regen, dass dieser Fluss einfach übergelaufen ist und der ergoss sich dann eben in die Innenstadt von Montpelier. Und das war übrigens natürlich nicht nur die einzige Region, auch an anderen Stellen wurden da Straßen weggeschwemmt. In Vermont gibt es ja sehr viele unbefestigte Straßen, 80% Dirt Roads. Also das sagt ja auch einiges aus über die Infrastruktur der USA. Und ich bin da.
Man muss hinterher immer seinen Leihwagen putzen, wenn man auf Dirt Roads unterwegs war. Das sieht nicht gut aus hinterher.
Genau. Und ich war mit meinem Mini Cooper unterwegs. Da ist man ja sowieso schon mal eine Rarität da oben, weil da alle nur Pickup Trucks haben. Und habe versucht, wenn die Straßen rechts und links so abgebrochen waren, in der Mitte auf diesem schmalen Steg zu fahren, damit ich bloß nicht mit einem der Reifen irgendwie in die Rinne oder so komme. Weil ich fühlte mich wirklich wie in einer Katastrophenzone und das habe ich tatsächlich in der Intensität noch nie erlebt.
Aber die Leute fahren ja nach Vermont, weil das da so grün ist. Das heißt, Regen kennen die ja eigentlich. Aber auf diese Art von Regenereignis, Sturzregenereignis, war niemand vorbereitet.
Nee, und offensichtlich ist es auch sehr schwer, sich dagegen zu schützen. Also die Dämme haben da tatsächlich gehalten in der Region, in der ich war. Aber der Fluss ist einfach zu sehr angeschwollen. Der hat einfach diese riesige Menge an Wasser so schnell nicht verarbeiten können. Der ist übergelaufen und darauf hatte sich niemand eingestellt. Das heißt also auch die Menschen zum Beispiel in den Coffeeshops oder in den Yoga-Studios oder so dort in Montpelier, die hatten auch alle gar keine Versicherung gegen Flut, weil sie dachten, es sei nicht notwendig. Es gab sowas da noch nicht oder vielleicht vor 60, 70 Jahren gab es mal was Ähnliches, aber eben nicht in der kürzeren Vergangenheit. Und das heißt also, für viele ist jetzt auch die Existenz futsch und sie wissen nicht, wie sie da wieder ihren Coffeeshop oder was auch immer für ein Business sie da hatten, wieder aufbauen sollen. Natürlich geht jetzt sofort die Debatte da auch los, wie schützen wir uns in der Zukunft davor. Und dann natürlich werden jetzt sogenannte Resilienzpläne aufgestellt und versucht, Flüsse so zu gestalten oder auch Wasserreservoirs zu gestalten, dass sie eben mehr Regen aufnehmen können. Aber das passiert natürlich alles nicht von heute auf morgen. Wir wissen alle, die Infrastruktur in den USA ist irgendwie dafür nicht ausgelegt. Es kostet alles unglaublich viel Geld, das nicht da ist, auch nicht in den Bundesstaaten. Vermont ist ein sehr armer Staat. Also ich sehe das noch nicht so, dass da jetzt von heute auf morgen eine Überschwemmungsresilienz aus dem Boden gestampft werden kann.
Wie nehmen die Menschen das denn wahr? Ist das bei denen noch Wetter oder schon Klimawandel?
Also gerade in Vermont, ist ja ein sehr liberaler Staat, demokratisch geführter Staat, nehmen die das durchaus wahr als Auswirkungen des Klimawandels. Ich habe mich auch mit vielen Leuten darüber unterhalten, die gesagt haben, sie haben jetzt echt Angst, weil sie haben, also ich muss dazu sagen, Katharina, von euch aus dem Westen kommen da viele Leute, sogenannte Klimaflüchtlinge, die wegen der Waldbrände die Küste gewechselt haben, mehr oder weniger vom Westen in den Osten gezogen sind, weil sie denken eben, dass Vermont als Teil Neuenglands doch ein relativ sicherer Ort ist in den USA. Ne? Angenehme Temperaturen im Sommer, schön grün, kein Wassermangel, keine Megadürre. Ja, und jetzt ist es plötzlich umgeschlagen. Und da habe ich schon bemerkt, dass gerade junge Leute, also ich habe viel mit jungen Leuten gesprochen, da richtig, richtig Panik haben, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt. Ich glaube, dieses Jahr war es auch besonders schlimm noch wegen El Niño, dieses Wetterphänomen El Niño. Und die Vorhersagen sind so, dass es im nächsten Jahr womöglich noch schlimmer werden könnte mit dem Regen, vor allem auch eben wegen El Niño.
Katharina, lass uns noch mal zu dir schalten, zur Hitzereporterin. Also die Menschen in Vermont konnten sich nicht schützen, aber da, wo du warst, sind die Leute ja freiwillig hingegangen. Ich erinnere mich, ich habe auf Social Media Bilder gesehen von Leuten im Pelzjäckchen, die neben dem Thermometer gestanden haben. Hast du solche Crazies auch getroffen?
Nee, das nicht, aber natürlich ist tatsächlich so der erste Gang zu diesem Thermometer. Also die Touristen kommen natürlich schon extra deswegen und auch weil es eben so heiß ist und je heißer, desto besser. Das hat mir übrigens auch Tatjana aus Köln erzählt. Ich bin nämlich tatsächlich ausgestiegen aus dem Auto. Das Erste, was ich höre, sind deutsche Stimmen. Das geht einem sehr oft so in Kalifornien. Die Deutschen lieben eben den Urlaub dort im Sommer. Und klar, im Sommer muss man dann auch noch mal ins Death Valley fahren, wenn man schon hier ist. Und Tatjana hat mir Folgendes erzählt.
Wir haben halt jetzt gerade auf dem Weg hierhin, haben wir schon beobachtet, wie die Temperaturanzeige hochgeht. Und mit jedem Grad, die sie hochgeht, wurde halt schon so ein bisschen im Auto gejubelt. Und das ist natürlich schon ein bisschen spektakulär.
Ja, genau. Also ein bisschen spektakulär. Und natürlich, ich hatte auch Touristen tatsächlich getroffen, die gesagt haben, boah, gestern waren es nur 45 Grad. Wir kommen noch mal wieder, weil wir wollen natürlich schon, dass da über 50 steht. Und übrigens über 50 Grad, ja, die haben sich netterweise angepasst im Death Valley. Da steht also nicht nur Fahrenheit, damit können ja die meisten Europäer nichts anfangen. Was ist 118, 120? Also mittlerweile hat man sich angepasst an die europäischen Touristen. Und da gibt's jetzt auch eine Celsius-Anzeige, immerhin das.
Sehr nett, sehr sympathisch. Verhalten sich die Leute denn tatsächlich dann verantwortlich? Du hast ja gerade eben geschildert, was das mit dir gemacht hast. Sind die sich dessen bewusst, dass sie sich eigentlich in Lebensgefahr begeben?
Ich habe schon das Gefühl, die Leute, mit denen man redet, die wissen das. Die merken natürlich auch, was die Hitze mit einem macht. Und überall sind tatsächlich auch große Warnschilder, große rote Schilder, auf denen gewarnt wird und gesagt wird, bitte nicht so weit weg vom Auto, bitte ziehen Sie den Hut auf, immer viel trinken. Also man soll sehr viel mehr Wasser auch mitnehmen, als man normalerweise normalerweise vielleicht dabei hätte. Und wirklich verantwortlich mit sich umgehen, auch immer checken, ob das Auto in einer guten Kondition ist. Weil wenn das Auto ausfällt, das Problem ist, in Death Valley kommt auch nicht mal eben ein Rettungswagen da schnell hin. Das ist sehr weit abgelegen. Man fährt Stunden tatsächlich von Las Vegas oder von Los Angeles dahin und es ist sehr gefährlich. Und auch ein Hubschrauber, der einen da vielleicht wegen aus einer Notsituation holen könnte, kann er teilweise entweder schlecht landen oder braucht eben auch sehr, sehr lange hin. Darauf weisen einen diese Schilder auch hin. Mein Eindruck war, viele Touristen sind verantwortlich. Die wollen auch gar nicht so lange raus. Die wollen ihr Selfie machen und dann wieder zurück ins Auto. Und die Rangerin hat uns erzählt, das größere Problem haben sie tatsächlich eher so im Frühjahr und im Herbst, wenn es immer noch warm oder heiß ist, aber nicht ganz so extrem. Und dann würden sich eben Leute überschätzen und sagen, boah, da mache ich jetzt noch einen Hike von einer Stunde oder sowas, weil es ist ja eine schöne Gegend, tolle Berge, tolle Felsen mit super schönen Farben. Also es ist ja auch wirklich ganz spektakuläre Natur dort. Und dann hätten sie immer wieder Probleme, dass Leute sich dann überschätzen bei vielleicht 38 bis 40 Grad und dann nach so einem Hike nicht mehr zurückkommen. Und deswegen tatsächlich sagte sie, im Sommer sei es fast eher ungewöhnlich, dass da solche Unfälle wie jetzt eben passiert sind mit zwei Toten. Leider da auch ein Mann, der sich überschätzt hat, offenbar beim Wandern, der dabei tatsächlich gestorben ist. Und der andere ist in seinem Auto gestorben. Der hatte keine Klimaanlage an, ist liegen geblieben und ist dann leider tatsächlich wegen Überhitzung gestorben.
Wir haben gerade eben schon drüber gesprochen, dass es heiß ist im Death Valley, wie der Name schon sagt, ist nicht ungewöhnlich. Und Phoenix, das Stichwort hast du gerade eben schon erwähnt, Claudia, die Hauptstadt von Arizona, kennt Hitze ja auch. Aber dass es eben so lange so intensiv heiß war, das ist eben das Neue an diesem Sommer gewesen. Wir wollen jetzt nicht schon wieder von Rekorden sprechen, aber tatsächlich, das hat es noch nicht gegeben in Phoenix. Und zum Beispiel auch in anderen Teilen. Wenn ihr euch so umguckt, in Kalifornien, Katharina und Claudia, von dem, was du da aus Phoenix erzählt hast, könnt ihr irgendwo erkennen, dass es da Strategien gibt, wie sich Städte oder Gegenden auf diese kommenden Hitzewellen einstellen? Es gibt ja Leute, die sagen, vielleicht war dieser Sommer, den wir jetzt erleben, noch einer der kühleren letztlich.
Also in Phoenix zum Beispiel weiß ich, gibt es schon seit Jahren Hitzeaktionspläne. Also da stellen sich die Verantwortlichen darauf ein, dass es womöglich zukünftig öfters mal sehr lange sehr heiß sein wird. Und da gibt es ja zum Beispiel auch schon seit Jahren diese Cooling Center, also Kühlräume für Menschen, die da hinkommen können, zum Beispiel Obdachlose oder einfach auch Menschen, die zu Hause keine funktionierende Klimaanlage haben. Das macht natürlich Sinn, aber auch andere wissenschaftliche Maßnahmen, die jetzt an denen immer mehr geforscht wird, zum Beispiel Farben, die jetzt auf Asphalt oder auch Hauswände gestrichen werden, um eben zu kühlen. Oftmals sind das weiße Farben. Also da wird schon einiges unternommen und man versucht eben gerade in solchen Betondschungeln, nenne ich mal, diese Urban Heat Islands, die städtischen Wärmeinseln, zu vermeiden, weil wir kennen es ja selber alle, wenn wir hier mit dem Fahrrad durch Washington radeln, merkt man, wie unglaublich aufgeheizt diese Stadt ist nach so einem unglaublich heißen Tag. Also ich merke das auch. Und wenn man da mal am Park vorbeifährt, dann merkt man, wie schön kühl das da rauskommt. Also da sinkt die Temperatur gleich mal irgendwie um 3 Grad. Und deswegen bemüht man sich eben auch in diesen Städten vor allem Grünflächen zu schaffen und viele Bäume auch zu pflanzen, denn die spenden Schatten. Und dadurch kann so eine Stadt wie Phoenix eben auch besser atmen und die Menschen haben einfach eine höhere Lebensqualität. Also darum geht's.
Also in Kalifornien ist es natürlich auch so, dass man sich darüber Gedanken macht, dass es hier warm oder heiß wird. Das ist ja auch nicht ganz neu, aber das ist ja Wetter. Aber wir reden hier über Klimawandel und eine Veränderung, die über Jahre, Jahrzehnte gehen wird. Und man muss sich ja darauf einstellen, dass das immer extremer wird in der Zeit. Und auch hier macht man sich darüber Gedanken, wie man zum Beispiel mehr schattenspendende Konstruktionen irgendwie entwerfen kann. Zum Beispiel Bushaltestellen. Ne? Also hier gibt es kaum Bushaltestellen, die wie... Zum Beispiel in Deutschland haben wir klassischerweise etwas, was uns vor Regen schützt, irgendwie ein Dach oft. Hier bräuchte man das für Schatten. Gibt's an ganz vielen Bushaltestellen nicht. Ist auch ein großes Problem. Hat man jetzt hier in L.A. angefangen, ein bisschen Geld zu investieren und versucht irgendwie sowas wie Schirme aufzustellen tatsächlich. Das sind so kleine Maßnahmen. Dann geht's auch um das, was Claudia schon erzählt hat, mit Farben arbeiten. Also weiße Flächen schaffen, die reflektieren. Das kann auch zum Teil ein bisschen kühlen. Und wir haben in jedem Sommer natürlich auch diese Kühlungszentren, also wo eben vor allem ältere Leute eingeladen werden, die vielleicht keine Klimaanlage zu Hause haben, dass die in zum Beispiel in Seniorenzentren kommen können, in Bibliotheken, in Turnhallen, damit man die unterbringen kann, damit die eben in irgendeiner Form sich mal runterkühlen können. Und man muss auf der anderen Seite sagen, ja, in Kalifornien sind die Leute natürlich auch ein bisschen mehr vorbereitet. Wir haben es gesehen, vor 2-3 Jahren, da hatten wir eine Hitzewelle, eher im Norden tatsächlich, im Nordwesten der USA, also in Oregon und auch in Washington State. Da haben die Leute, vielleicht vergleichbar mit Europa, eher weniger Klimaanlagen. Und da haben wir sehr viele Hitzetote erlebt. Das war auch in Kanada ein Riesenproblem. Und vor allem in solchen Regionen muss man sich jetzt umstellen. Also Regionen, in denen man gar nicht so gewohnt ist, dass es so heiß wird.
Aber Kalifornien ist doch angeblich der Vorreiterstaat, wenn es um Umweltschutz geht, um grüne Energien. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Kalifornien war, wusste ich noch gar nicht, dass man E-Auto nicht hört und habe immer einen Schrecken gekriegt, wenn dann auf einmal so ein Schatten an mir vorbeigefahren ist, den ich vorher nicht wahrgenommen habe, weil als Deutsche höre ich ja im Straßenverkehr, bin ich ja sozusagen akustisch unterwegs. Kannst du in deinem Kalifornien Strategien erkennen, die über den Tag hinausweisen?
Ja, also ich meine, klar, das ist das Klischee lebt, ja. Also unheimlich viele Teslas hier auf den Straßen, E-Autos, und die kann man auch überall aufladen und parken, und es ist alles ganz super. Und man gibt sich hier eben sehr grün. Es gibt natürlich auch ganz große Felder mit Solaranlagen. Das ist das eine, und der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom, der sagt ja auch, wir müssen uns unbedingt vorbereiten auf den Klimawandel und hat ganz viele Aktionspläne auch auf den Weg gebracht. Also Klimaschutz ist hier ein Riesenthema, auch ein großes politisches Thema. Das sehe ich schon, und man ist sicherlich weiter als andere Bundesstaaten. Auf der anderen Seite sehe ich auch immer noch Missstände. Und wenn man mit der deutschen Brille kommt, dann sehe ich einfach im Alltag auch Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Zum Beispiel, wenn man an Gebäude rangeht, ob die jetzt älter oder neuer sind, sind die oft gar nicht gut gedämmt. Und das heißt, zwar hat dann jeder eine Klimaanlage und eine Heizung zu Hause, aber man heizt oder kühlt dann natürlich auch irgendwie mal so einen gefühlten Weltraum mit im Sommer. Und das ist irgendwas, was ich nicht verstehen kann. Und ich sehe jetzt, dass meine Nachbarn jetzt angefangen haben, okay, wir machen jetzt im Nachhinein versuchen, pumpen wir da zum Beispiel eine Isolierung in unsere Hauswände, weil wir merken, das ist ganz toll und das kühlt uns jetzt im Sommer und wir müssen nicht so viel ausgeben, um die Klimaanlage anzuschmeißen. Mittlerweile ist ja Energie auch teurer geworden in den USA. Aber das sind so Sachen, oder die Dächer, wenn man die sich anguckt, das sind Pappdächer. Also in Deutschland würdest du darüber total lachen, wie die hier bauen. Und das ist aber ein Thema, was in der Politik überhaupt nicht angegangen wird. Also die Bauweise grundsätzlich mal zu ändern, besser zu isolieren, damit man auch nicht mehr so viel Strom verbraucht. Das sind Themen, die ich hier überhaupt nicht so stark im Fokus sehe.
Es ist jetzt ein Jahr her, dass Joe Biden seinen Inflation Reduction Act verabschiedet hat, also unterzeichnet hat. Das ist dieses berühmte Paket, das angeblich die Inflation reduzieren soll, aber tatsächlich ein gigantisches Klimapaket ist, das außerdem auch noch hunderttausende Jobs schaffen soll. Er verkauft dieses Paket immer mit den Worten:
Last year I signed the largest climate bill in the history not only of the United States, but literally in the history of the world.
Ja, das größte Klimaschutzgesetz in der Geschichte der Welt. Haben Sie es nicht eine Nummer kleiner, Herr Präsident? Nein, hat er nicht. Hunderte Millionen Dollar, unter anderem zum Beispiel auch für Solaranlagen aufs Dach und Kaufhilfen für Elektroautos. Viele, viele, viele kleine Initiativen, erneuerbare Energien voranbringen. Claudia, ein Jahr später, wo stehen wir? Alles gut?
Ja, heute gab es gerade die Meldung, dass die Rohölförderung in den USA auf einem Höchststand steht. Unfassbar. Also okay. Man arbeitet hier immer noch an seinen fossilen Brennstoffen und nicht dagegen. Also das finde ich schon unglaublich. Die USA sind immer noch der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasemissionen nach China. Das muss man sich auch mal überlegen. Und weil es hört sich ja fast immer so an, als würde die beiden Regierungen jetzt so unglaublich viel fürs Klima tun. Aber die Ergebnisse sieht man halt noch nicht. Ja, er hat das vollmundig versprochen. Bis 2030 will man den CO2-Ausstoß ja halbieren, hast du ja gerade schon gesagt. Aber davon ist tatsächlich noch nichts zu sehen. Man hat jetzt unglaublich investiert, vor allem in Windturbinen zum Beispiel oder auch in Solarzellen, also all diese sauberen Energien. Es werden jetzt Windparks gebaut, offshore, auch zum Beispiel rund um diese exklusiven Luxusinseln Martha's Vineyard und Nantucket. Da wurde ja jahrelang gestritten. Also solche Dinge kommen jetzt schon durchaus in Gang. Aber es wird natürlich noch viele Jahre dauern, also bis man Ergebnisse sieht. Und das Ganze geht natürlich auch nicht schnell genug, wissen wir alle. Die Temperaturen steigen, die globale Erwärmung schreitet voran mit Riesenschritten, mit vielen Auswirkungen hier und da. Die Meeresspiegel steigen dadurch, dass die Pole abschmelzen. Und dagegen kann natürlich auch ein einziger US-Präsident nichts tun.
Wir wissen alle, dass Donald Trump und seine Unterstützer schon angekündigt haben, wenn er die Wahl gewinnt 2024, wird er das alles zurückdrehen, alle Förderungen für erneuerbare Energien oder für E-Autos abschaffen. Er wird dafür sorgen, dass noch mehr Öl gefördert wird. Was ist euer Eindruck? Könnte Klimawandel unter diesen Umständen etwas sein, was die Amerikanerinnen und Amerikaner motiviert? Ist das ein Thema, mit dem man hier eine Wahl gewinnen kann? Katharina?
Nee, unter jungen Leuten und unter, ich sag mal, eher diesen progressiv-liberalen Wählern ganz bestimmt. Also da stoßen solche Botschaften natürlich eben auf offene Ohren. Es ist halt leider so, dass Klimawandel und Klimapolitik ein sehr, sehr politisches Thema geworden ist. Und entweder in Anführungsstrichen, du glaubst an den Klimawandel oder nicht. Begegnet euch ja sicherlich auch immer wieder, wenn man mit Konservativen spricht in den USA, ist das ein sehr kontroverses Thema. Und da wird dann eben... Heißt das immer, nö, das sei doch alles natürlich und dann wird es halt wärmer, aber hätte ja nichts mit dem Menschen zu tun. Also insofern, ja, bei bestimmten Menschen kann man sicherlich da Stimmen fangen, wenn man progressiv ist bei dem Thema, aber bei Konservativen, die lehnen das Thema natürlich total ab.
Ja, und vor allem, ich glaube, das Thema Klima ist vor allem bei ganz vielen Menschen hier in den USA, die zum Beispiel unter Armut leiden, einfach kein wichtiges Thema. Also auch schon bei der letzten Wahl rangierte das Thema Klima so auf Platz 5, 6, 7, 8, so gerade so bei der Arbeiterklasse, sage ich jetzt mal, oder zum Beispiel auch bei den Minderheiten. Das muss man einfach auch mal so sehen. Menschen, die nicht viel Geld verdienen, die kümmern sich nicht darum, die sorgen sich darum, wie sie das nächste Essen auf den Tisch kriegen, wie sie ihre Miete bezahlen können und vielleicht auch solche Dinge wie Zugang zum Gesundheitssystem oder auch selbst Thema Abtreibung oder was auch immer ist wichtiger als Klima. Also die Menschen hier in den USA, glaube ich, müssen erst noch lernen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch damit, was man womöglich auch selber persönlich tun kann, um eben das Klima zu schützen.
Und solange man nicht das Gefühl hat, dass die einzelne Entscheidung irgendetwas ändert, wird es natürlich schwierig. Jetzt haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen dann eingegroovt. Ich würde diesen Podcast gerne auf eine optimistischere Note ausklingen lassen. Was macht euch in diesem Sommer der schlechten Nachrichten Hoffnung, Mut? Habt ihr eine Idee, wo und wie es besser werden könnte?
Also ich glaube, es gibt viele Anstrengungen jetzt zum Beispiel, sich an das Klima anzupassen. Das wird wahrscheinlich die Lösung der Zukunft sein. Es gibt viele, auch kleine Unternehmen. Zum Beispiel habe ich eine Firma besucht, die Elektroflugzeuge entwickelt. Also solche Tendenzen gibt es hier in den USA en masse. Und die machen mir persönlich Mut. Also die gibt es, die müssen eben einfach nur noch mehr werden. Und Hoffnung würde mir zum Beispiel auch machen, wenn ich wüsste, dass Präsident Biden noch mal 4 Jahre hier an der Regierung wäre, weil dann könnte er viele von diesen Initiativen und Projekten, die er jetzt angeschoben hat, einfach auch weiter verfolgen. Und ich glaube, das wäre einfach sehr gut für die USA und das Klima.
Ja, ich finde es gar nicht so einfach, was Positives zu finden, wenn man sich mit dem Thema Erderwärmung und Klimawandel auseinandersetzt. Was ich aber immer wieder beeindruckend finde, ist halt, wie die einzelnen Bundesstaaten darauf reagieren. Und zum Beispiel hier an der Westküste gibt es eine richtige Allianz. Oregon, Washington, Kalifornien haben sich ja zusammengeschlossen und haben gesagt, wir machen das jetzt gemeinsam, egal wer jetzt US-Präsident wird. Wir nehmen das Thema sehr ernst und wir versuchen uns da eben dagegen zu wehren und implementieren das in unsere Verfassung zum Beispiel, in die eigene und versuchen unabhängiger zu werden, auch von Washington. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Signal, weil wir natürlich wissen wir nicht, wer die nächste Wahl gewinnt. Und man muss beim Thema Klima und Erderwärmung ja einfach sehr viel langfristiger denken als nur in den nächsten immer 4 Jahresschritten. Da kann man sich natürlich auch nur wünschen, dass sich das hier nicht so schnell ändert. Aber traditionellerweise ist die Westküste ja etwas demokratisch geprägter und deswegen auch etwas offener für das Thema Klimawandel und Erderwärmung. Und ich glaube, das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass man eben sagt, okay, wir machen das jetzt, weil wir das jetzt wichtig finden und setzen das jetzt auf die Tagesordnung.
Ja, guck, haben wir doch noch was hingekriegt. Mir sind tatsächlich auch nur negative Beispiele eingefallen, zum Beispiel das Korallensterben bei Florida. Nein, aber der Erfindungsreichtum und der Wunsch, was zu verändern und zusammenzuarbeiten und das Ganze natürlich mit dem amerikanischen Wunsch, sich nicht davon die gute Laune verderben zu lassen, das, glaube ich, kann einem dann doch wieder Mut machen und Hoffnung geben in diesem Sommer der schlechten Nachrichten. Ich bedanke mich bei Katharina Wilhelm. Ich bedanke mich bei Claudia Sarre. Ich heiße Katrin Brandt. Simon Jansen hat das Ganze technisch betreut. Wenn ihr oder wenn Sie das Ganze nachhören wollen, dann geht das bei ndr.de/die Korrespondenten oder aber in der ARD Audiothek, wo es noch viele andere schöne Reportagen zu hören gibt. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Hallo, ich bin Anna Engelke.
Und ich bin Kai Küstner. In unserem Podcast Streitkräfte und Strategien schauen wir auf den Krieg gegen die Ukraine.
Verändern die Kampfpanzer aus dem Westen jetzt den Krieg? Wie reagiert Russland auf die Offensive?
Und welche Interessen hat eigentlich China? Wir ordnen die Nachrichten ein und reden in unserem Podcast mit sicherheitspolitischen Experten.
Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.